Achtes Kapitel. Im Königsschloss geht's lustig zu. Arioch wundert sich, dass Daniel zugegen ist. Er hat, zwar noch nicht in voller Tiefe, sich Gott anvertraut. Kann dessen Sendling an den weltlichen Gelagen Freude haben? Das fragt er sich, als er nach einem schwülen Gastmahl noch zum Haus des Fürsten steigt. Daniel empfängt ihn in der weißen Marmorhalle. Was führt dich her? Er zieht Arioch auf die Polster, an einer Längswand aufgereiht. Vieles, seufzt der Gast. Hast du auf mich gewartet, weil du noch nicht schläfst? Oft weiß der Seher Dinge im Voraus. Oder hat mich jemand angemeldet? Es wusste niemand, dass ich jetzt noch zu dir kommen wollte. Daniel befiehlt einem Diener, Granatapfelsaft zu bringen. Keinen Wein? Fragt Arioch. Wenn du welchen willst, wir haben heute viel getrunken. Darum komme ich, du fehlst bei keinem Gastmahl unseres Königs, und er richtet sie stets ein, wenn du nicht den Landgau Babel kontrollierst. Er fühlt sich neben mir sehr wohl, vorläufig. Er ist noch nicht aus seiner Babelhaut geschlüpft und sinnt, wie manches wieder umzubiegen wäre. Dich hat Gott erfasst. Seither bist du ein gerechter Richter. Sicher musst du manches tun, was dein Gewissen quält. Aber wo es geht, schwächst du manche Urteilshärte ab. Beachte das. Wenn ich zugegen bin, ist manches zu verhüten. Wie ihn rasch der Wein erhitzt, so rasch fällt er ein totes Urteil, wenn einer, nicht mehr ganz bei Sinnen, irgendetwas Dummes sagt. Darum lenke ich ihn ab und ich trinke seinen Wein wie Wasser. Wein bleibt Wein, mein Lieber. Genau, doch mit Gottes Kraft verwandle ich den Wein zu Wasser, wie möglich wäre, ebenso aus Wasser Wein zu machen. In Klammer Johannes 2, 7 bis 9. Da mache lieber aus den schweren Weinen einen leichten, ruft Arioch begeistert aus. Ja, sobald die Zecher keinen Unterschied mehr kennen, sonst würden alle Schenken ausgepeitscht. Du hast recht, murmelt Arioch. Doch für mich, er rückt dicht zu Daniel heran, kannst du es tun, und für Aspenas, der sowieso die schweren Weine schlecht verträgt. Das tu nur selber. Ich? So lang gedehnt, dass Daniel laut lacht. Es ist kein Geheimnis. Trinke langsam, iss vorher, was viel Flüssigkeit verträgt, und denk beim Trinken. Gott, Gottes Wasser. Der Wein ist eine edle Gabe, bloß wird er selten so getrunken, wie es jedermann zum Segen wäre. Versuche es das nächste Mal, dann bekommst du keinen schweren Kopf. Wie ist dir zu danken? Durch deine Freundschaft. Du bist ein Babylonier, ich ein Jude. Unsere Völker sind so unterschiedlich wie das Land und Meer. Achte aber auf, wie bisher die Völker hart in Fehde lebten, also bleibt es bis ans Ende dieser Welt. Aber wie wir Freundschaft schlossen, so werden hie und da zwei Länder auch zur Freundschaft kommen. Unsere Welt hat Meer und Land. Unabhängig von Naturgewalten sind beide Lebensträger von Gott getan. Du meinst, wenn er dies gegeben hätte, müssten sich auch alle danach richten. Wir stehen jedoch auf der Entwicklungsbahn, wozu im Rahmen unseres Lebens wir die Freiheit haben müssen. Nur ist Freiheit keine Uferlosigkeit. Du hast erlebt, als ich des Königs Traum zu deuten wusste. Das geht mir ein, nickt der Richter. Sind wir Babylonier aber eigentlich ein Teil der Perser und Chaldäer? Warum dann jetzt der Hass, der zwischen uns und ihnen Grenzen setzt wie harte Mauern? Die Unsichtbaren sind die härtesten. Ein Mauerwerk, das ein Ganzes in zwei Teile trennt, kann wohl lange Zeit das Hüben und das Drüben scheiden. Dann jedoch. Du kennst Sinea, die Bergfeste der Chaldäer, neben jener einst so schönen Stadt Ur, Symbol von Treue, Liebe, Frieden. Sinea war wegen wilder Stämme aufgebaut. Heute ist sie nicht mehr Schutz und Schirm, sondern euer Ausfalltor. Einst besaß sie einen Thron, vor dem auch der Ärmste klagen konnte, wo Recht gesprochen wurde, wie es heute kaum noch welches gibt. Später, da sah das Recht wie ein zerbrochener Teller aus. Sage mir noch von den Völkern, bittet Arioch. Du bist selbst bewandert, lobt Daniel. Nur den Zusammenhang, der sich aus dem Geist ergibt, weißt du noch nicht. Der Urstock Persiens waren die Chaldäer. Ihr habt deren Blut in euch. Dennoch sind die Unterschiede heutzutage groß geworden. Was sich aus der eigenen Entwicklung und dem Lebenszwang ergibt. Wir tragen auch durch unseren Patriarchen Abraham einiges von der Chaldäerart in uns. Völkisch gibt es kein Chaldäer mehr. Persien steht im Aufstieg und ihr habt eure Höhe überschritten. Aber jenes Babylon, die Große, wird in allen Völkern ihren Niederschlag besitzen. Und der heißt Machtwahn, Hochmut, Unbarmherzigkeit und Knebelung der Menschen, leiblich und auch seelisch. Daniel steht auf. Sieh an, der Morgen tagt, zeigt er durch das Fenster auf die nächste Höhe, die ein erster Sonnenstrahl vergoldet. Lass uns noch ein wenig Ruhe nehmen. Kann ich bleiben? Brauchst du dem König keine Referenz zu machen? Nein, er will Gesetze formulieren, was er allein am besten könne. Der Richter lacht, es ist kein froher Laut. Mit den Gesetzen, die er schmiedet, wird er untergehen, weil mit denen auch das Volk zugrunde geht. Lassen wir das jetzt, Auch ich bin frei. Wir könnten etwas unternehmen. Das wollte ich mit dir besprechen, erwidert Arioch. Du erinnerst dich des Schmiedes, der seinerzeit vom König gnädig aufgenommen ward? Ja. Mich zieht es zu dem Manne hin. Kennst du ihn? Nicht näher. Bei ihm sei eine Jüdin. Vom Spion Boroika hörte ich, sie wäre weise. Mich wundert, dass der Lump sie nicht schon ins Gefängnis brachte. Daniel horcht in sich hinein. Ob es? Arioch will ihm die Freude machen, seine Schwester jetzt zu finden. Daher sagt er rasch. Wir werden sehen, wer sie ist. Ich will nicht schlafen, bloß etwas essen. Wenn du willst, reiten wir hinaus. Auch habe ich dem Schmied vom König etwas Gutes auszurichten. Auch einmal, setzt er in Gedanken noch hinzu. Daniel klatscht in die Hände. Er gibt freundliche Befehle, denn für Dienende hat er kein hartes Wort. Sein Vater hat ihm noch von Abraham erzählt, wie der mit Knecht und Magd gehandelt hätte, dass alle sich wie Kinder bei ihm fühlten. Dem strebt Daniel nach, wobei er Vorsicht walten lassen muss. Babel ist kein Vaterhaus, wie es das beim Patriarchen gab. Bald besteigen sie die Pferde. Gemächlich traben sie dahin. Da die Sonne erst am Aufgang ist, weht vom Strom herauf die Morgenluft noch kühl und lind. Den Richter und den Fürst erkennend, reißt der Wachtmann an dem Westtor beide Flügel auf. Zudem beginnt das rege Leben in den Straßen. Die Stadt erwacht. Es geht leicht bergauf und man sieht bereits das Schmiedefeuer lohen. Der ist fleißig, sagt der Richter. Er wurde denunziert, doch seine Ehrbarkeit hat ihn beschützt. Nun komm, Daniel, heute sollst du eine große Freude haben. Du machst mich gespannt. Daniels Augen gleiten hin zum Haus. Im Herzen singt's und klingt's ihm wie als Anbetung, im Vorhinein für Gottes Gnade dargebracht. Indessen steigen sie von ihren Pferden ab. Asnorba kommt aus der Schmiede. Den Richter kennt er ja, doch der Jüngere im fürstlichen Gewand ist nicht jener, der den Stein mitheben sollte? Er hatte zwar gehört, dass Daniel ein Fürst geworden wäre, da er nicht wusste, ob es stimmt, hat er Jolia und Harfia noch nichts davon erzählt. Ehrerbietig grüßt er beide Männer und führt ihre Pferde auf die Weide. Ein guter Mann, der zuerst ein Tier betreut, sagt Daniel. Arioch nickt. Wirst noch manches Gute von ihm hören. Der Schmied hat auf der Weide Hände und Gesicht gewaschen und sein Schutzfell abgetan. Zurückkommend öffnet er die Tür. Nehmt bitte Platz, ich hole einen guten Trunk. Der Wohnraum ist nicht streng babylonisch eingerichtet. Ein guter Geist wirkt hier. Asnorba lächelt vor sich hin. Was führte euch zu mir? Viel, beginnt der Richter. Der König ist dir wohl gewogen. Er entnimmt seiner Tasche eine Röhre, gefüllt mit reinem Gold. Du sollst etwas daraus machen. Wenn es ihm gefällt, wird er dich zum ersten Schmied erheben. Außerdem wird der Marschall dir dann anvertraut. Dann kannst du junge Männer lehren, denn allein würde dir die Arbeit ganz gewiss zu viel. Asnorba grübelt. O, wie wetterwendisch ist der König, und gerade die von ihm erhoben, lässt er nach Belieben wieder stürzen. Auch Nezarono hatte er einst hochgemacht, und dann? Gewiss war gut, dass dieser Menschenteufel von der Straße kam. Er fragt den Richter. Was meinst du, soll ich aus dem Golde machen? Was wird den König freuen? Präge seinen Kopf, er wird's als Zahlungsmittel wählen. Lieber nicht, warnt Daniel. Später wird man solche Münzen machen und die Untertanen damit unterjochen. In Klammer Matthäus 22, 20. Daniel zieht seinen Beutel vor. Hier ist Silber, ich schenk es dir, Schmied aus dem Golde, ein Gefäß und nimm das edle Silber mit hinzu. Fülle es mit guten Früchten, und du sollst dann sehen, ob und wie der König sich daran erfreut. Der Schmied wiegt das Metall in seiner Hand. Will sehen, dass ich es in einer Woche schaffe. Du brauchst nicht zu eilen, winkt der Richter ab. Der König weiß es nicht, dass ich schon heute bei dir bin. Nun ein anderes. Daniel hat eine Schwester. Du kennst ihr Schicksal. Hole sie, du weißt ja, wo sie ist. Leicht verschmitzt gesagt. Doch der Schmied erschrickt. Harfia, das gute Mädchen, an dem sein Weib, die Kinder und er selber hängen. Soll sie dem Hofe ausgeliefert werden? Denn nimmt Daniel sie mit. O weh! Fürchte nichts, sagt plötzlich der Prophet. Nun weiß ich, was der letzte Traum bedeutet hat. Hier finde ich die Schwester, und hier in diesem Hause soll sie bleiben. Für alle ist es gut, wenn niemand weiß, dass meine Schwester lebt und wo. Hütet euch zu sagen, dass eure liebe Judenmagd, wie ihr sie nennt, die Schwester eines Fürsten ist. Wir waren von Geburt an Fürstenkinder. Wie Nezarono kann es mir ergehen? Und Harfias Schicksal wäre mit besiegelt. Nun bringe sie. Seit meiner Kindheit hoffte ich auf diesen Tag. Fast zittert Daniel. Wer versteht ihn nicht? Asnorba geht, tief gerührt wie damals, als das Jordanvolk herangetrieben wurde. Er wischt wieder über sein Gesicht, ruft nach Harfia und sagt zu ihr. Ein Gast möchte dich gern sprechen. Ach, Hausvater, sie nennt Asnorba so. Wer ist's? Ich will bei euch bleiben, bitte, schicke mich nicht fort. Du bleibst hier, der Gast hat selbst den Wunsch geäußert. Nimm dein Herz in beide Hände, Kind, es ist eine große Freude, die dir widerfährt. Arioch kommt eben aus dem Zimmer. Er stutzt. Was für ein feines Mädchen. Wahrlich gut, es beim Schmied zu lassen. Am Hofe wäre sie vor all den Lüstlingen nie sicher. Er hält den Schmied zurück und schiebt das Mädchen sachte durch die Tür. Die Geschwister sollen ganz allein sich kennenlernen. Daniel weiß, dass er Harfe ja finden wird, sie aber nicht, dass sie ihn endlich findet. Nun, nach über 2 Jahrzehnten. Allein, das Blut der Sippe übt die Sprache aus, die über Länder, über Meere reicht. Harfia, welch ein Ruf, weich, voll Sehnsucht klingend. Und der Ruf zurück, Daniel, jauchzend ausgestoßen. Sie fliegen beide aufeinander zu, und er schmiegt sich in die wie mütterlich ausgebreiteten Arme seiner Schwester. Lange sprechen sie kein Wort, dann erzählen sie einander, was die vielen Jahre mit sich brachten, bis Harfia ängstlich fragt. Wie stehst du bei dem König? Du bist ein Fürst geworden, willst du mich jetzt zu dir nehmen? Am liebsten schon, doch es ist gefährlich. Wollte ich dich schützen, so würde man mich bald beseitigen. Und hierher kann ich nicht oft kommen. Es fiele auf und man würde es erkunden, dass du meine Schwester bist. Andere würden dich zu meinem Liebchen machen. Nun, wir werden sehen. Mit dem Richter herzukommen fällt nicht auf. Wir finden einen Weg, dass es des Öfteren geschehen kann. Die Hauptsache ist, wir haben uns gefunden. So ist es recht, sagt Arioch von der Türe her. Seine Neugier und die Freude hat ihn rasch hereingetrieben. Hinter ihm tauchen Asnorba, Jolia und die Kinder auf. Arioch sagt weiter. Ich nehme euch die Sorge ab, wenigstens so lange, schränkt er ein, solang des Königs Auftrag gilt. Er übertrug mir, nachzuprüfen, ob du deine Arbeit richtig machst. Das Letztere betrifft den Schmied. Sogar den Marschstall soll ich überwachen, wenn man die edlen Pferde zu dir bringt. Da hast du viel zu tun, wendet Daniel sich Asnorba zu. Manche werden dich beneiden, den Fuchs haltet dir vom Leib. Du meinst den Winkeladvokat? Kennst du ihn denn schon? Nein, doch von seinem Hause lief ein dunkler Schatten her. Stimmt, lässt sich Arioch vernehmen. Nezarono und dessen Schar, zu der Boroika mitgehört, sind uns Obersten schon lange widerlich geworden. Nun, der Kopf von dieser Schlange hängt in einer Schlinge. Es ist abzuwarten, wie es weitergeht. Ist ihm nicht zu helfen? Fragt Harfia. Mir tun alle leid, die in Gefangenschaft oder in den Kerker kommen. Mädel, du hast ein warmes Herz. Arioch küsst sie auf die Stirn. Du weißt bloß nicht, dass Nezarono, wie man sagt, ein inkarnierter Teufel ist. Der ging über Leichen. Und ich musste manches Urteil unterschreiben, das er dem König eingetrichtert hatte. Mindestens 9/10. Und wie viele waren es bisher? Hat er selbst getötet. Ihn wieder einzusetzen, heißt, auf arme Menschen einen Satan loszulassen. Wir alle würden umgebracht und Tausende dazu. Und ob der König vor dem Bluthund sicher wäre, unterschreibe ich noch lange nicht. Es sieht unbarmherzig aus, fügt Daniel hinzu. Ich gäbe aber Nezarono keine Freiheit wieder, wobei seine Seele zu erretten ist. Richten wir die Kerker anders ein, stellen bessere Beamte an, dann handeln wir gerecht. Überstürzen kann man nichts. Bloß allmählich ist der König umzuwenden, bis er abermals auf seine Teufel hört. Da wird noch viel geschehen. Er bittet Arioch, hilf mir, dass ich meine Schwester ab und zu besuchen kann. Kein Problem, ich schütze euch. Julia bietet eine Mahlzeit an. Daniel umarmt Harfia. Sie müssen wieder fort. Man kann nicht wissen, ob der König doch nach ihnen rufen lässt. Ich bin Gott dankbar und den lieben Schmiedeleuten, dass du es so gut getroffen hast. Ich auch, Harfia seufzt. Wäre es nicht schön, sie wohnten in Jerusalem, im Palaste ihrer Eltern, frei und ungestört? Ein Traum. Die Wirklichkeit ist hart und rau und doch von Gottes Güte überstrahlt. Das ist zu erkennen. Weltliches ist dazu da, es zu überwinden.